Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Wahlen, Fragezeichen, Gebet bringt die Verhältnisse zum Tanzen. Denn in diesen Tagen ist es ja so, dass Deutschland eine neue Regierung bekommt. Mal schauen, wie lange die hält. Nur die Sache ist die, ihr lieben Parteien, man weiß ja, man sitzt dann da und denkt sich, welche Partei soll ich wählen, welche soll ich wählen. Parteien, ihr Lieben, sind überschätzt. Und Gebet ist notorisch unterschätzt. Die Sache ist die, du kannst dich freuen, dass die richtige Partei hinkommt, also aus deiner Sicht die richtige Partei hinkommt, und dann beschließen sie einen Mist, dass dir die Haare zu Berge stehen. Und es kommt vielleicht jemand von der falschen Partei in die entsprechende Position, wird Regent, wird Kanzler und so, und du denkst dir, oh nein, jetzt ist alles zu spät. Und eigenartigerweise kommt auf diese Person an der Geist der Verantwortungsethik und er überlegt sich, Mensch, ich habe jetzt Verantwortung für das ganze Land, für das ganze Volk und muss schauen, dass es denen also besser geht, und dann macht der aus der falschen Partei die richtige Politik. Wichtige Sache, dass wir das feststellen. Und oft ist es so, dass Leute automatisch, wenn irgendwas ist, sofort nach der Regierung schreien. Ihr Lieben, das ist... Du setzt dann dein Vertrauen in die falsche Quelle. Okay. Schau, Jesus sagt das von Anfang an. Man hat ja auch versucht, ihn für Parteien zu gewinnen. Na, eines Nachts kommt in Johannes Kapitel 3 ein Mann von der Pharisäerpartei, der ihm wahrscheinlich einen Mitgliedsausweis rüberschiebt und zu ihm sagt, Jesus, also Rabbi, wir könnten da also auf eine gegenseitig fruchtbare Zusammenarbeit setzen, komm zu uns in die Partei und wir fördern dich dann. Und Jesus sagt, nö, du musst von Neuem geboren werden. Erst dann tut sich etwas. So, Politik ist also überschätzt. Was du brauchst, ist die Hilfe Gottes. Das wollen wir ein wenig besprechen heute. Ich denke, das ist extrem wichtig. Denn Wahlen werden überschätzt und Gebet wird unterschätzt. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Es gibt Probleme, die man politisch nicht lösen kann. Ich habe, was gestern oder vorgestern, ein Video in meinen Nachrichtenfeed bekommen. Und es war Frankreich. Es war von schräg oben nach unten in einer Kirche. Einer traditionellen Kirche. Da war nur eine alte Frau drinnen. Also die war bestimmt um die 80. Und sie schaut da die Infoblätter an, als plötzlich hinter ihr zwei Gestalten auftauchen, die erkennbar, also keine Franzosen waren, keine neueren Franzosen, also keine alten Franzosen waren. Die waren weder Gallier noch Franken. Die waren was anderes. Die kamen, der eine kommt, tritt der in die Knie und der andere, der haut ihr von hinten einen Kinnhaken rein. Dann bricht die Frau natürlich zusammen und dann rennen die wieder weg. Du kannst es nicht ändern durch strengere Gesetze, denn das, was die gemacht haben, ist schon verboten. Und es kann nicht überall ein Polizist stehen. Wir brauchen also eine Stimmung in der Bevölkerung, die solche Sachen gar nicht erst passieren lässt. In anderen Worten, wir brauchen eine gemeinsame Beschlusslage untereinander, die sagt, hey, sowas machen wir nicht. Und Jesus sagt, diese innere Haltung, dieses Herz, dass man sowas nicht macht, das kann ja durch die Politik und durch Verbote und Gebote und so weiter nicht eingepflanzt werden. Jetzt kommen immer wieder Messerverbote. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, Messerverbotszonen. In Solingen, da hat einer, ein Moslem, Leute erstochen mit einem Messer in einer Messerverbotszone. Der hat nicht gewusst, dass man das nicht darf. Also was ich sagen will, ist das, wisst ihr, dass Verbote und so weiter halt nicht helfen in solchen Situationen. Und Jesus weiß das. Deswegen sagt Jesus, du, der Mensch muss von Neuem geboren werden, Nikodemus. Nikodemus war ein bekannter Leiter, ein bekannter Politiker seiner Zeit, einer der Ältesten der Juden. Und Nikodemus sagt, ich muss von Neuem geboren werden. Und er sagt, ja, wie soll denn das zugehen? Und er sagt, du bist der Führer Israels und du weißt es nicht. Du musst aus Wasser und Geist geboren werden, sagt Jesus. Und jetzt weiß er gar nicht mehr, was er davon halten soll, Wasser und Geist, sondern erklärt Jesus das in den weiteren Versen. Und das ist Johannes Kapitel 3, Verse 4, 5, 6 und so weiter. Da sagt Jesus, der Mensch wird zunächst einmal vom Fleisch geboren, also im Wasser, das bedeutet Fruchtwasserplatz, sondern der Mensch wird geboren. Ja, jeder Mensch ist so auf die Welt gekommen. Aber das ist nur eine Geburt. Du musst dann in deinem Herzen von Neuem geboren werden. Das ist, wenn der Geist Gottes sich lebendig macht durch den Glauben an ihn und durch die freiwillige Unterwerfung unter Gott. Na, du wirst dann von Neuem geboren, ich muss das jetzt alles kurz machen, du wirst dann von Neuem geboren, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, der deine Sünden vergeben lässt und ihn um ein neues Leben bittest. dann passiert ein Wunder in deinem Herzen. Sag mal Wunder. Sag mal Herzen. Und dann plötzlich willst du nicht mehr in Kirchen gehen und alte Damen, die sich dort informieren, in die Knie treten und sie niederschlagen und sagen, du willst es einfach nicht mehr. Du merkst ja in deinem Herzen, sowas macht man nicht. Ja, und das ist der Schlüssel. Wir brauchen also einen tieferen Ansatz als einen politischen. Aber wir gehen trotzdem ein wenig auf Politik und so weiter ein. Heute. Auf das, wie Gott die Sache sieht und was wir da machen können. Und ich sage es euch jetzt schon, Gebet und dein Gebet für die Regierung ist wichtiger als die Wahlen. Ich habe mir das angeschaut in der Bibel. Ist euch schon mal gekommen oder habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb das so war, dass zum Beispiel in Babylon, im heidnischen Babylon unter Nebukadnezar, es so war, dass dort Leute in einen Feuerofen geworfen worden sind und nicht verbrannt sind, sondern wieder rausgegangen sind. Dass dort ein Herrscher 7 Jahre wahnsinnig geworden ist, nach den 7 Jahren wieder normal wurde und dann zum Anbeter des Gottes Israels geworden ist. Oder dass der plötzlich Dinge träumt, die Zukunft betreffen und so weiter und so fort. Oder dass, wie bei Belsazar, dass es dann plötzlich so war, dass da eine Schrift oder eine Hand erscheint, während der König eine Orgie feiert und ein mit dem Finger an die Wand schreibt, gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Warum passiert es nur in dieser Zeit in Babylon und nicht sonst? Habt ihr euch schon mal gefragt? Also ich habe mir das schon gefragt. Und ich kam dann drauf. Will es irgendjemand wissen? Gut, da ist jemand. Top. Weil dort ein Mann, und wahrscheinlich nicht nur er, für diese Regierung gebetet hat. Denn zu anderen Zeiten sind Leute auch in Öfen geworfen worden, sie sind verhaftet worden, sie sind massakriert worden, alles Mögliche, und die sind nicht unbedingt befreit worden. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Der Apostel Jakobus, der Cousin von Jesus. Die Mutter von Jakobus, die war Salome. Salome war die Schwester von der Maria, der Mutter Jesu. Die waren miteinander verwandt. Und trotzdem wird der von Herodes verhaftet und hingerichtet. Mit dem Schwert, hat den Kopf kürzer gemacht. Furchtbar, überlegt er das mal. Dann kommt dieser selbe Herodes drauf, oh, das können wir mit Petrus genauso machen, dann verhaftet er den Petrus. Petrus aber, dem erscheint ein Engel in der Nacht. Der steht auf, schüttelt sich und die Ketten fallen von ihm ab. Und dann geht er dem Engel nach und die Türen öffnen sich übernatürlich, bis er auf der Straße steht und feststellt, das war jetzt keine Vision, sondern es ist wirklich passiert. Puh, Gott hat mich gerettet. Und dann geht er so schnell wie möglich in die Gemeinde, wo, und es steht ausdrücklich da, ein anhaltendes Gebet für ihn stattfand. Also, die haben seinerzeit gebetet, dann hat sich was getan. Wenn sie nicht gebetet haben, hat sich nichts getan. Was sagt uns das? Wenn wir nicht beten, wird sich nichts tun. Wenn wir beten, dann bewegt der Herr Himmel und Erde und dann bringt er die Verhältnisse ins Tanzen. Also du und ich, wir haben große, große Autorität und Vollmacht, unterschätzte Vollmacht. Wisst ihr, die Leute jammern und lästern und labern über die Regierung, aber sie beten nicht, weil sie nicht an ihr Gebet glauben. Und das möchte ich heute Morgen ein wenig ändern. Schau, der Daniel konnte seinerzeit nicht sagen, also nicht hinschreiben. Ich, Daniel, betete für den König, der arrogant und ein Rechthaber und maßlos übertrieben war und furchtbar war, dass er doch einmal so richtig gezüchtigt werden möge, am besten den Verstand verlieren möge, 7 Jahre wie ein Tier leben möge, damit und wir ohne König leben, damit er erkennt, dass es auch ohne ihn geht. Schau, das kann der nicht in die Bibel hineinschreiben, denn der König, der liest es ja, was sein Beamter schreibt, kann er ja nicht machen. Aber der kassiert in dem Moment, kommt die Polizei, im nächsten Moment kommt die Polizei, am nächsten Morgen um 6 in der Früh. Und dann steht der Daniel im Bademantel da und sagt, und die Polizei sagt, mitkommen, ja, du hast dich also unhöflich geäußert, diesem Politiker gegenüber. Und das will man natürlich auch nicht. So hat sich also der Daniel gedacht, ich halte hier die Klappe. Die Resultate sprechen für sich. Und so hat der Könige reingebetet, Könige rausgebetet, für Errettung gebetet, für die richtigen Leute an der richtigen Position gebetet und er hat seinen Willen bekommen. Es war nicht die schlechteste Zeit Israels in Babylon. Ja, die waren Gefangene, aber gleichzeitig hat man ihnen erlaubt, aufzublühen. Und das war in Israel nicht unbedingt so, da haben sie sich nämlich gegenseitig selber bedrängt. Also manchmal, wisst ihr, manchmal sind die Wege des Herrn verschlungen. Die Leute sagen, oh ja, das ist jetzt ein Gericht, die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Aber in Babylon ging es ihnen gut. Da stiegen die auf in die höchsten Regierungsämter. Daniel, Schadrach, Messach, Abednego und so weiter. Also, halten wir mal fest. Die Regierung, ihr Lieben, ist in unserer Hand. Was machen wir jetzt mit ihr? Ja, wir beten. Und zwar, dass gute Beschlüsse stattfinden und schlechte verhindert werden. Egal, was sie genau jetzt wollen oder was ihre Ideologie will. Sagen wir mal Amen. Amen. Ja, wichtige Sache, wichtige Sache, wichtige Sache. Wir haben das ein wenig in der Hand und ich finde es ganz gut. So, ich bete jetzt also für die Regierung und ich mache das, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was und wie ich das genau mache. Aber wer jetzt da genau eine Macht ist, ist es nicht so wichtig. Wir müssen nur Folgendes wissen. Siehst du in der Bibel wieder und wieder. Die Regierung ist entweder ein Gericht Gottes, ein Fluch. Wenn sie Steuern erhöht und Steuern erhöht und Steuern erhöht und Steuern erhöht und Regeln einführt, die dich einengen und mehr einengen und noch mehr einengen und noch mehr einengen, bis du zum Schluss also wie eine Mumie dastehst und dich eher wie ein Huhn in einer Liegebatterie fühlst, als wie ein freier Mensch. Ja? Oder sie kann ein Segen sein. Ein Segen ist sie dann, wenn sie maximale Freiheit gewährleistet, wenn sie Sicherheit auf den Straßen, Sicherheit in der Umgebung gewährleistet, in den anderen Ländern und so weiter, für Frieden sorgt und so, beziehungsweise halt dafür sorgt, dass die nicht angreifen und alles, dass kein machthungriger Regent da plötzlich sich überlegt, ach, die kassiere ich jetzt und dann einen Krieg beginnt oder so. Alle diese Sachen, für die ist eine Regierung da, dass sie eben nicht stattfinden. Eigentums, zum Beispiel Eigentumsrecht, Privateigentumsrecht gewährleistet bleibt. Dass du also dich entfalten darfst. In anderen Worten, dass der Staat so klein ist wie möglich und dich so wenig einengt wie möglich. So viele Gesetze wie nötig, so wenig wie möglich. Bist du dabei? Wenn das passiert, dann entfesseln sich die Kräfte, die kreativen Kräfte in einer Gesellschaft, in der einzelnen Person. Und dann plötzlich werden neue Technologien erfunden, dann werden neue Firmen gegründet. Und diese Firmen, weil sie in der Freiheit wachsen, die dominieren dann natürlich zum Schluss, verstehst du, unfreie Länder, unfreiere Länder. Und dann ist es für mich also kein Wunder, dass die Suchmaschinen und maßgebliche soziale Mediendienste und so weiter und so fort, alle in einem relativ freien Land erfunden worden sind. Verstehst du? Wenn man die abschalten würde, dann wäre die Welt ziemlich viel ärmer. Muss man jetzt mal so sehen. Also die Kontaktmöglichkeiten wären nicht mehr so gewährleistet. Man sagt dann immer, ja, was will ich der Staat, der muss irgendwelche solche Medien auch aufziehen oder so, aber dafür ist der Staat nicht gedacht von Gott. Der ist dafür gedacht, die Sicherheit nach innen und nach außen zu gewährleisten. Und das war es dann eigentlich schon im ganz Großen. Lass mich grundsätzlich werden. Wenn wir über Regierung reden und so, dann hat es ja alles irgendwie ganz am Anfang, es hat ja alles einen Anfang. Alle Gruppen, die wir haben, wenn wir jetzt eine Gruppe von 100 Leuten nehmen würden und auf einer einsamen Insel aussetzen würden, dann würden die sich sofort hierarchisch organisieren. Ganz organisch, ohne dass es jemand anleiern muss. Es muss keiner sagen, wir wählen jetzt einen Anführer, sondern es wird was passieren. Dieser Anführer, der wird hervortreten, der wird plötzlich, dem wird es ganz einfach zufallen. Das ist eine geheimnisvolle Angelegenheit. Als du in die Schule gekommen bist oder in die Universität, in deine Klasse da gekommen bist, in deine Vorlesungen und so weiter, oder als du in die Firma gekommen bist und eine Gruppe von Kollegen jetzt plötzlich hattest, dann taxierst du die erst einmal. Bleib in der Schule. Du schaust erst mal, wer könnte mein Freund sein? Wer schaut mich feindselig an? Wer ist beliebt in der Klasse? Wer ist nicht beliebt in der Klasse? Wer ist stärker als ich? Wer ist schwächer als ich? Und so sortieren sich die Menschen ganz automatisch hierarchisch ein. Zum einen schauen sie auf, zum anderen blicken sie herab. Und zum Schluss steht irgendwie fest, das ist der Anführer und das ist, naja, der Nachzügler in der Klasse. Das ist der Beliebteste und das ist der Unbeliebteste. Das ist der Streitsüchtigste und das ist der Freundlichste. Und dann gibt es unweigerlich einen, der Durchsetzungsfähigste ist. Und der, wenn man nicht aufpasst, kann zum Tyrannen der ganzen Klasse werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr in die Schule gegangen seid, aber mir ist es aufgefallen. Dass es plötzlich Leute gibt, die so sind, und dann gibt es andere, die so sind. Und vor den einen musst du dich in Acht nehmen und mit den anderen kannst du halt so befreundet sein und so. Sehr, sehr interessante Sache. Sehen wir von Anfang des Menschengeschlechts an. Als die Menschen zum Beispiel seinerzeit aus der Arche kamen, haben sie sich erstmal ein wenig vermehrt. Sie haben sich zusammengeschlossen in der Ebene Shinar. Und dort heißt es dann in 1. Mose Kapitel 10, die haben jenen, der hat jenen gezeugt und der den und so weiter. Und die Menschheit ist also ein wenig gewachsen. Und dann plötzlich heißt es in Vers 6, 7, 8, 8, 9 und so in dem Kapitel, und Kusch zeugte Mizraim, denke ich. Und Mizraim zeugte Nimrod, oder nee, Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf Erden. Ein gewaltiger Jäger. Jetzt denkt man, ja, gewaltiger Jäger, der war vielleicht Großwildjäger oder so. Nein, der war Menschenjäger. Denn sein Königreich, der Anfang seines Königreichs war Babel. Und dann ist er weitergewandert nach Akkad und nach Assur und so weiter und so fort. Der hat also ein ganzes Reich gegründet. Wir sehen also, die Menschheit hat damals keine Wahlen oder so stattfinden lassen, sondern einer war der, der der Durchsetzungsfähigste war, und der hat zum Schluss allen anderen gesagt, was sie machen sollen. Und das war in unserem Fall der Nimrod. Musst du wissen, wenn du in irgendeine Gruppe hineinkommst und du bist der neue Chef, die nehmen dich als neuen Chef nicht ernst, es sei denn, du glänzt durch Leistung sofort, nicht durch ein Diplom oder so, sondern durch Problemlösung, bei der sie zugeschaut haben, die Mitarbeiter. Wenn du ein Problem gelöst hast und es war beeindruckend, dann sagen sie, ja gut, der hat's drauf, gut. Dann heben sie dich quasi auf den Schild und dann bist du der Boss. Aber wenn du in eine Gruppe hineinkommst, dann kann es sein, dass es eben nicht gewährleistet ist. Die kennen dich nicht, du kennst sie nicht. Dann ist es wichtig, vor allem wenn du merkst, dass die dich nicht richtig ernst nehmen, musst du schauen, wer in der Gruppe das Sagen hat. Wer also der durchsetzungsfähigste und stärkste Arbeiter ist in dieser Gruppe. Und den machst du dann zu deinem Freund. Denn der trägt deine Beschlüsse und deine Ideen zu den anderen hinaus. Seine Autorität hilft dir. Übrigens, es hilft, das funktioniert auch bei jungen Pastoren, die alte Pastoren beerben. Der junge Pastor, der ist zunächst mal nicht ernst genommen, musste schauen, wer derjenige in der Gemeinde ist, der die meiste Autorität hat, beziehungsweise den besten Ruf hat. Und an den wendest du dich dann. Und der setzt dann deine Pläne für dich durch. Bis ihr dann gemeinsam eben Erfolge gehabt habt. Und wenn diese Erfolge sichtbar sind, dann nehmen sie dich ernst, dann nehmen sie dich an und dann finden sie dich gut. So, es gibt also Menschen und jeder Mensch hat einen Leiterquotienten. Diejenigen, die niemanden überzeugen, die haben einen Leiterquotienten von 0 oder 1. Ja? Und diejenigen, bei denen man aufsteht, wenn sie nur die Tür reinkommen und bei denen man an jedem Wort hängt, das sie sagen, das sind die mit dem Zehnerquotienten. Gibt ziemlich wenige, aber es gibt sie. Zum Beispiel ist für mich völlig außer Frage, dass Cäsar so einer war. Alexander der Große, Napoleon, das waren solche Leute, die hatten das einfach drauf. Die kamen zur Tür rein und du hast gemerkt, hier weht eine Autorität in den Raum hinein. Wow, das ist halt mal ganz was anderes. Diese Leute wissen unweigerlich genau, was sie wollen. Das ist eine weitere Eigenschaft von einem Leiter. Der hat Ziele, der formuliert Ziele, der sagt dir, was er will. Unser Nimrod kommt deswegen her und sagt, lasst uns eine Stadt bauen, damit wir uns nicht zerstreuen, und einen Turm bis an den Himmel. Jetzt haben sie ein Ziel, merkst du das? Und an dem Ziel arbeiten sie sich jetzt ab. Wenn ein Leiter kein Ziel vorgibt, dann steht er nur rum. In dem Moment, in dem er ein Ziel vorgibt, bündelt er die Kräfte und dann wird das Ganze was. Was ist jetzt unser Ziel? Unser Ziel ist, unser Ziel ist, das Evangelium von Jesus in so leicht verständlicher Weise so vielen Leuten wie möglich nahe zu bringen. Das machen wir jeden Mittwoch, jeden Sonntag und drunter drin außerdem noch. Ja, mal so, mal so. Aber da arbeiten wir dran. Das ist unser Ziel, das ist unser Zweck. Und wer daran mitarbeiten will, der ist dann natürlich herzlich eingeladen, ganz klar. Aber wir wissen gleichzeitig, das ist unsere Aufgabe. Bestimmte andere Sachen sind nicht unsere Aufgabe. Leute haben mich schon dazu überreden wollen, hier einen Fernsehsender aufzumachen oder ein Verlagshaus zu gründen und so weiter und so fort. Wisst ihr, das sind alles löbliche Sachen, das ist alles wunderbar. Nur da verzettel ich mich, da steckt dann zu viel Energie in Dinge, die mich nicht interessieren. Und wenn mich was nicht interessiert, dann kann ich das nicht besonders gut durchziehen. Aber eines interessiert mich brennend, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes weiterzutragen, hinaus in die weite Welt, preist dem Herrn. Das ist also unsere Aufgabe und das machen wir. Und da investieren wir unsere Kohle hinein und so weiter. Amen. Gut, also musst du wissen, so funktioniert es mit Leiterschaft. In jeder Gruppe von Leuten findest du Leute, die durchsetzungsfähig sind und überzeugend sind, und andere, die das nicht sind. Und jetzt muss er natürlich schauen, ob die stark sind, ob die gut sind oder ob sie böse sind. Wenn die durchsetzungsfähigen und überzeugenden und starken böse sind, dann musst du ihnen widerstehen. Die haben allerdings etwas zu sagen dann, denen folgen viele Leute nach. Und es bringt das Problem dann mit sich, dass die gegen dich sind, weil du nicht mit ihnen bist. Herodes zum Beispiel war ein sehr durchsetzungsfähiger König, Herodes der Große. Der war absolut jemand, der wusste, was er wollte und es durchgezogen hat. Als er dann gehört hat, da ist ein neuer König geboren worden, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, ja, um dem neuen König zu huldigen, da hat er gesagt, neuer König, das interessiert mich. Wo kommt denn dieser neue König her? Oh, dieser neue König ist der verheißene Messias. Das war dem Herodes völlig egal, ob das der verheißene Messias war, der Retter der Welt. Der wollte den nicht haben, er wollte König bleiben. Also was hat er gemacht? Als er herausgefunden hat, wo dieser Messias ist, hat er seine Soldaten hingesandt und hat sie kassiert. Nicht, weil Jesus irgendetwas gemacht hätte, was ihm missfallen hätte oder was verboten gewesen wäre, sondern einfach deswegen, weil Jesus Jesus war. Wenn du böse Leute an der Macht hast, dann werden die Guten definitiv leiden. Ja? Paulus sagt es, ich muss nachschauen, wo er das sagt. Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, da sagt er, alle, sagen wir alle, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also wenn du denkst, du kannst dich durch ein besonders nettes Lächeln und so weiter oder dadurch, dass du jemand die Klappe hältst, dich retten. Es wird nicht möglich sein, weil sie hinter dem Geist her sind, der in dir wirkt. Ja, genauso wie in Jesus. Das Baby Jesus hat Herodes nichts gemacht. Er hat ihn deswegen angegriffen und verfolgt, weil er er war. Einfach deswegen. Weil sein Name über dir genannt ist. Deswegen kann es sein, dass auch du von manchen Kreisen Probleme bekommst. Jetzt, ja, entscheide dich. Das ist mir egal. Ich bleib trotzdem bei Jesus und basta. Ich will mich da nicht rausreden. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, und natürlich jetzt, wir reden nicht vor den Kollegen oder so, sondern vor Gericht und so. Ja, wer also bekennt, nein, das ist meine aus der Bibel gewonnene Überzeugung und bei der bleibe ich, auch wenn es jetzt dem Zeitgeist widerspricht. Auch wenn ihr mich dafür bestraft, eine Geldstrafe gibt oder mich ins Gefängnis steckt, ich kann aus meiner Haut nicht raus. Dann bekennst du Jesus. Und Jesus sagt, wenn du das machst, bekenne ich dich vor meinem Vater im Himmel. Und du musst bedenken, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Der Herr ist mit dir. Ich sage es deswegen, weil die Normalprogrammierung der Menschen ist Feigheit. Ist so, ihr Lieben, ist so. Der Mensch ist lieber ein Mitläufer, als dass er gegen den Strom schwimmt. Das liegt den meisten Leuten einfach nicht. Wenn es Probleme gibt und du auf der offenen Straße verprügelt wirst, dann kann es sein, dass die Leute sagen, vertragt euch doch, hört auf. Aber die greifen nicht ein. Warum? Sie könnten ja selber eine einfangen. Nein, das wollen die natürlich nicht, das ist ganz klar. Paulus sagt es auch, als er im 2. Timotheus vor dem Gericht von Cäsar stand. Die Gemeinde hat ihm gesagt, Paulus, wenn du verhandelt wirst bei deiner Verhandlung, da sind wir dabei, da unterstützen wir dich, da klatschen wir für dich, wir sind dein Publikum. Als es dann soweit war, ja, da hat keiner für ihn ausgesagt. Alle sind sie davon gelaufen. Keiner hatte Zeit. Wir müssen leider zur Oma, wir können an deinem Termin nicht kommen, tut uns leid, wir würden ja gern. Ja, laber, laber, laber. Bei Jesus war es genauso. Als er verhaftet wurde, sind die Jünger davon gelaufen. Alle miteinander. So, mach den Leuten den Vorwurf nicht, dass sie feig sind, denn ich sage nur eins, könnte sein, dass du auch nicht anders reagieren würdest. Auch danke für das donnernde Amen, ja. Aber es ist ganz einfach so. Ja, wir reden ein wenig über Härten und solche Sachen. Und Gott, das musst du einfach wissen. Paulus sagt dann seinerzeit, aber der Herr stand mir bei. Sie alle haben mich verlassen, es werde ihnen nicht zugerechnet. Oh, Gott segne das. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr stand mir bei und das ist es. Wer ist Jesus beigestanden, als er gekreuzigt wurde und so? Der Herr, der Vater. Der Geist Gottes bis zum Schluss und dann hat er ihn auch wieder von den Toten auferweckt und Gott wird auch dich von den Toten auferwecken. Amen. Okay, gut, lass mir ein bisschen weitermachen hier. Lass mir noch ein wenig weitermachen. Also ihr seht, der Thron ist im Moment noch leer. Hinter mir ist es noch nicht klar, wer der neue Regent wird. Aber egal, wer es wird, seht ihr die Person da, im Video sieht man sie nicht, seht ihr die Person da in der Ecke? Völlig unauffällig, aber das ist der Beter, der Fürbitter, der für den König beten tut. der ist der mit dem heißen Draht zu Gott, das ist der, der mehr Einfluss hat, als du denkst. Der König hat schon Einfluss, aber die Macht hinter dem Thron, ja, derjenige, der für den König betet, der hat auch Macht. Und die dürfst du nicht unterschätzen, nie und nimmer mehr. Amen. Okay, gut, vielleicht doch das noch. Unser Nimrod, der war ja also ein Gewaltiger, der war einer, der durchsetzungsfähig war und der seine Ziele durchgesetzt hat. Und wenn du nicht mit ihm warst, dann warst du gegen ihn und dann hat er dich verfolgt. War dem egal. Und er hat dann aber beschlossen, dass man zu Babylon baut und einen Turm baut. Und es hat Gott gehört und es hat Gott gesehen. Und dann kam Gott vom Himmel auf die Erde und hat geschaut, was die Menschenkinder da machen. Und es war ja gegen das Gebot Gottes. Gott hat gesagt, verteilt euch in der ganzen weiten Welt, wimmelt. Und die haben aber nicht gewimmelt, sondern die haben einen Baum, einen Turm gebaut und eine Stadt gebaut. Haben sich nicht zerstreut, das Gegenteil gemacht von dem, was Gott wollte. Dann hat Gott die Sprachen verwirrt und dann mussten sie doch gehen. Was wir hier sehen ist, dass Gott dem Nimrod das Schwert aus der Hand gehauen hat. Und die Leute sich ihm dann doch verteilt haben. Es war nicht so, dass einer aufstand und gesagt hat, Nimrod, du Schuft, ja, du Gottloser, und Rebellion gemacht hat und Revolution gemacht hat. Ist nicht passiert. Möchte, dass wir das feststellen. Hat hier keine politische Revolution stattgefunden, sondern Gott hat eingegriffen. Gott ist nämlich kein Freund von bewaffneten Überfällen und von Revolutionen und von diesem ganzen Zeugs, sondern er ist der Fan von Gebet. Dann kämpfen seine Engel und die sind um ein Vielfaches, erstens unblutiger und zweitens effektiver als menschliche Revolutionäre. Wer will schon wie Che Guevara enden? Ja, irgendwo, denke ich, es war Bolivien, zusammengeschossen auf einem Landestreifen da für Flugzeuge. Meine Güte, hör mir auf, will doch kein Mensch. Im Gegenteil, ich will mal im hohen Alter im Bett sterben, ja, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja, hier komme ich. Ja, das ist es. Gut, aber wir halten fest, es war keine Revolution hier angeleiert, sondern der Herr hat eingegriffen. Und ich persönlich, ich bilde mir ein, da hat einer gebetet. Sem vielleicht, der fromme Sohn von Noah oder vielleicht sogar Noah selber. Herr, du siehst, da übertreibt es einer völlig, da wird einer zum Tyrannen. Und Gott hat eingegriffen und hat ihn also entwaffnet, den Nimrod, und der konnte dann nicht mehr so, wie er wollte. Amen, das ist wunderbar und das ist richtig gut. Aber eines lernen wir daraus. Wenn es den natürlichen Lauf, also wenn man dem natürlichen Lauf seinen Lauf lässt, um es mal so auszudrücken, dann wird es so sein, dass die Regierung, die Bürger, den Bürgern sagt, was sie machen sollen. Der Bürger wird zum Untertan. Die Regierung hat die Macht und der Bürger, der muss eben tun, was die Regierung sagt. Das ist der Standard in der großen, weiten Welt. Und dann kam vor 2000 Jahren Jesus und hat das Ganze umgedreht. Und zwar hat er in Markus, lass mich schnell nachschauen, in Markus Kapitel 9, Abvers 35, da streiten sich die Jünger, wer der Größte ist. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, wer von euch der Größte sein will, wer der Anführer sein will, wer der Häuptling sein will, der sei aller Diener. Also es ist nicht so, dass bei Jesus der Bürger der Regierung dient, sondern die Regierung dient dem Bürger. Das ist die christliche Revolution, dass Regenten sich das anziehen und sagen, ich habe Verantwortung. Ich habe nicht nur Privilegien als König mit Dienstwagen und so weiter und Spesenkonto, sondern ich habe eine Verantwortung für das Wohlergehen der Leute, die mir anbefohlen sind. Die dienen dann keine Ideologie, sondern die dienen den Interessen des Bürgers. Das ist natürlich das Beste. Das hat Jesus eben seinen Leuten gesagt. Er hat dann ein Kind herbeigerufen, hat dieses Kind gedrückt und hat gesagt, wer sich um dieses Kind kümmert, das ist so, als ob er sich um mich kümmern würde. Ein Kind ist unreif, ein Kind macht törichte Entscheidungen. Ein Kind muss man ein wenig lenken, wohl, aber ein Kind, das nährt man, das pflegt man, das steckt man ins Bett, zu dem ist man gut auf, das passt man auf. Für das empfindet man Verantwortung. Amen. So, Jesus sagt also, Leute, wenn ihr regieren wollt, wenn ihr was zu sagen haben wollt in meinem Reich, braucht ihr eine Verantwortungsethik. Ihr müsst tatsächlich danach schauen, dass es den Leuten besser geht, wenn ihr fertig mit ihnen seid. Es kann nicht sein, dass sie hinterher ärmer sind oder hinterher kränker sind oder hinterher nicht so weit sind wie andere, sondern ich will, dass ihr eure Leute fördern tut, Verantwortung empfindet für eure Leute. Das ist eine totale Umkehr. Jesus ist der Anti-Nimrod, ist das Gegenteil von Nimrod. Nimrod sagt, wer ist der Größte? Nimrod, du. Und wehe, du sagst nicht, dass ich der Größte bin, dann kommt die Polizei und haut dich. Und bei Jesus war es genau andersrum. Ich bin derjenige, der euch die Füße wäscht. Ich bin der, der sich als euer Diener versteht. Ich bin derjenige, der danach sucht und danach trachtet, die Regeln so zu machen, dass sie euch den größtmöglichen Nutzen geben. Ja, staatliche Regulierung zurückfahren, zurückfahren, zurückfahren und Schutz vergrößern, vergrößern, vergrößern. Und jetzt legt los, seid frei, macht los. Das ist das, was Jesus wollte. Jetzt ist es so. Wenn eine Regierung von Gott, oder wenn ein ganzes Land, wenn eine Gesellschaft, sagen wir so, wenn eine Gesellschaft von Gott abfällt, wegrutscht von ihm, mehr und mehr und mehr, dann siehst du unweigerlich jedes Mal, dass die Verantwortungsethik der Regierung sich in eine Gesinnungsethik umwandelt, dass sie in eine Privilegienethik, dass sie zum Schluss also die Leiter sind und alle anderen, die sind ihre Untergebenen und alle müssen ihnen huldigen und ihre Pläne durchziehen und die sind viel wichtiger als das, was die Leute wollen. In anderen Worten, du siehst mehr und mehr, wie die Leute dazu gezwungen werden, der Regierung zu dienen, anstatt dass die Regierung den Leuten dient. Seid ihr noch dabei? War das so schwierig? Ich hoffe nicht. Jesus dient den Leuten. Wenn die Gesellschaft Gott verlässt, dann wird es zum Schluss so, dass der Herrscher wieder zum Tyrannen wird. Dann wird der Christus weniger und Nimrod fängt wieder an, stark zu werden. Wir wollen aber, dass Jesus stark ist. Amen. Der König der Könige. Und wir wollen, dass der Tyrann, dass Nimrod nichts zu sagen hat. Das ist ein Wunsch, aber der geht uns nur dann in Erfüllung, wenn wir für die entsprechende Regierung beten. Denn in Babylon war sein Salz zwar nicht mehr Nimrod an der Macht, aber Nimrods Sohn in Anführungszeichen. Nebukadnezar war ein totaler Gewaltherrscher. Der hat leben lassen und sterben lassen, wie er wollte. Und er war trotzdem mit der Hand von Daniel, der im Hintergrund gebetet hat. Und zum Schluss war es so, dass dieser gottlose Heide sich zum Gott Israels bekehrt hat. Nun lobe und preise ich, ja, Nebukadnezar, ne, den Gott Israels. Das ist bemerkenswert. Das ist ganz, ganz bemerkenswert. So, wenn du also jetzt eine gottlose Regierung vielleicht an die Macht kommen siehst, dann heißt das noch gar nichts. Du betest für die. Wie betest du für sie? Dass die schlechten Pläne, die sie haben, nicht zustande kommen, sondern dass gute und nützliche und das Volk weiterbringende Pläne, dass die eben zustande kommen. Dass die richtigen Leute an die richtigen Positionen kommen und sich dort entfalten können. Dass Daniel und Samuel und Nehemia und Esra und diese ganzen Leute, ja, dass die also in ihre Positionen kommen, um sich dort zu entfalten. Amen. Musst du machen. Wenn es nicht passiert, kann es sein, dass du mehr leidest, als notwendig wäre eigentlich. Wichtiger Punkt. Eigentlich sollte Israel seinerzeit vom Gesetz regiert werden. Einfach nur vom Gesetz. Stell dir das mal vor. Ohne einen Kanzler, ohne Präsidenten, ohne König. Einfach nur vom Gesetz. Nicht schlecht. Nur irgendwann haben sie dann gesagt, das ist uns zu blöd. Wir wollen auch einen König wie alle anderen. Der Prophet Samuel, der auch gleichzeitig Richter war, ein Mann Gottes vor dem Herrn, der hat gesagt, passt auf, was ihr da wollt, das ist nicht gut. Der Herr ist euer König. Sein Wort ist euch Gesetz. Wenn ihr einen Menschen einsetzt, dann wird der unweigerlich zum Tyrannen. Der wird dann eure schönsten Frauen in seinen Harem tun. Die besten Grundstücke, die wird der sich einverleiben. Die besten Äcker, die besten Firmen, die wird er für sich arbeiten lassen. Passt auf. Und sie sagen, Israel sagt, nein, wir wollen einen König. Und dann bekommen sie einen König, nämlich Saul. Saul hat gut begonnen. Aber Saul war zum Schluss jemand, der von Gott weggerutscht ist. Und wir wissen ja, was passiert, wenn man von Gott wegrutscht. Dann wird Nimrod wieder stark. Dann wird Jesus schwächer, ja, in der Wirksamkeit in der Regierung und Nimrod wird wieder stärker. Und was ist passiert? Zum Schluss war Saul ein Kriegerkönig. Der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. Und immer, wenn er einen wehrfähigen Mann gesehen hat, dann hat er den in seinen Dienst gestellt. Ich kann euch sagen, wie das ablief. Der kam mit einer grünen Minna oder mit einem Laster angefahren in den Sportverein, während die gerade Fußball gespielt haben. Seine Soldaten haben das Feld umgeben. Dann haben sie die Schüler kassiert und gesagt, ihr seid jetzt zwangseingezogen, ihr seid jetzt bei der Armee, ob er wollte oder nicht. Hat sie in den Laster verfrachtet und ab in die Kaserne mit ihnen. Das ist das Zeichen von Nimrod und von Saul seiner Zeit. Aber die wollten es nicht anders. Gott hat ihnen dann den David gegeben, bei dem war es besser. Und vor allem hat ihnen dann Salomo gegeben, bei dem war es noch besser. Salomo hat nicht dauernd Krieg geführt, sondern er hat von den potenziellen Feinden die Töchter geheiratet. Das mächtigste Reich seiner Zeit im Süden, das waren die Ägypter. Also was macht er? Er heiratet die ägyptische Prinzessin. Denn jetzt weiß er, der König von Ägypten, der Pharao, der wird uns nicht angreifen, sonst würde er ja seine Tochter angreifen. Und so hat er das also gemacht. Das war der Grund, weshalb er so viele Frauen hatte. Nicht, weil er irgendwie so lüstern gewesen wäre. Meine hatte 700 Nebenfrauen, ich muss es wieder zurücknehmen. Ja. Aber der hat 300 Frauen gehabt und die hat er strategisch geheiratet, um eben Frieden zu haben. Und er hatte Frieden, den größten Teil seiner Zeit hatte der Frieden. Was hat er noch gemacht? Er hat den Leuten Freiheit und Sicherheit gegeben. Jeder saß in seiner Zeit unter seinem Feigenbaum und in seinem eigenen Weinberg. Also jeder hat auf eigene Rechnung gewirtschaftet. Und sie waren in Sicherheit. Polizei und Rechtssystem haben funktioniert. Und entsprechend war es also so, dass die Aufgeblühten noch und nöcher reich geworden sind. Ich glaube, man kann ja eine Regierung auch beurteilen anhand von dem, was sie produziert. Wenn sie Reichtum, wenn sie Wohlstand produziert unter den Leuten und Sicherheit auf den Straßen gewährleistet, dann ist sie gut. Wenn sie Armut produziert und Unsicherheit, dann ist sie schlecht. Da muss man dringend im Gebet eingreifen, muss die Gebetsfeuerwehr kommen und muss da was machen. Amen. Gut, bei Salomo war es also tatsächlich so, dass der durch seine Weisheit und so reich geworden ist. Und andere Regenten sind zu ihm gekommen und haben sich bei ihm umgeschaut und haben von ihm gelernt, haben seine Sprüche gehört, aber sie haben auch sein Wirtschaftssystem gesehen, sein Rechtssystem. Sie haben gesehen, wie sein Kabinett aufgebaut ist, den Reichtum seiner Untertanen. Alle diese Dinge haben sie gesehen. Und von der Königin von Saba, da heißt es, dass sie so platt war, der ist die Luft weggeblieben. Die war atemlos, als sie gesehen hat, wie gut er das alles gemanagt hat. Das, ihr Lieben, das ist, wenn Jesus an der Macht ist, verstehst du? Wenn eine Verantwortungsethik da ist. Allerdings hat sogar Salomo zum Schluss auf den Trick zurückgegriffen, Steuern zu erhöhen und zu erhöhen und zu erhöhen und zu erhöhen, immer mehr. Bis er zwar noch geglänzt hat als Regierung, aber das Land mittlerweile dann arm war. Und unter seinem törichten Sohn, der die Steuern nicht gesenkt hat, neue Regierung, die die Steuern nicht senkt, sondern im Gegenteil nochmal erhöht, die hat dafür gesorgt, dass das Land zum Schluss zerbrochen ist in zwei Teile. Es gab dann das Nordreich Israel und das Südreich Juda, weil die sich nicht mehr vertragen haben miteinander, weil die Regierung es mit den Steuern so furchtbar übertrieben hat. Kannst ja alles nachlesen im ersten Buch der Könige, so ab Kapitel 10. Da stehen diese Dinge drinnen. Und vielleicht noch ein wichtiger Satz, den übrigens Salomo selber gesagt hat. Sprüche Kapitel 29, Vers 4. Ein König gibt durch das Recht dem Land Bestand. Alle sind vom Gesetz gleich. Ist wunderbar. Wenn manche nicht gleicher sind, sondern alle gleich sind, ist gut. Aber ein Mann der Abgaben zerstört es. Also jemand, der ständig die Steuern und die Abgaben erhöht, der zerstört ein Land zum Schluss. Nochmal zum Schluss jetzt hier zu dem Punkt zurück. Eine Regierung ist entweder ein Gericht Gottes und ein Fluch oder sie ist ein Segen Gottes. Wenn sie ständig die Steuern erhöht und für Unsicherheit sorgt, dann ist sie ein Fluch offensichtlich. Wenn aber der Wohlstand zunimmt auf breiter Front, dann ist es eine gute Regierung, dann ist es ein Segen. Und für die beten wir. Amen. Also du musst wissen, dass es das gibt. Und Gott setzt beide ein. Ich muss unbedingt natürlich jetzt noch ganz kurz auf Römer eingehen. Römer Kapitel 13. Da heißt es, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Aber nicht alle sind zum Segen eingesetzt, sondern manche sind zum Gericht von sündhaften Bürgern eingesetzt. Der Gottesmann Elia kam vor den König Ahab und hat gesagt, Ahab, du Gottloser, der den Baal jetzt hier propagiert, der den Baal einführt als den Gott Israels und den Herrn Jahwe, den Gott Israels, immer mehr verdrängt. Ja, Baal ist ein Fruchtbarkeitsgott. Du wirst sehen, dass es nicht regnen wird, bis ich sage. Alle halten sich den Bauch vor Lachen. Elia verschwindet und dann regnet es tatsächlich nicht. Jahrelang nicht mehr, bis sie merken, Baal hat keine Kraft. Und dann kommt Gott wieder und sagt zu Elia, jetzt geh hin und sag, es wird regnen. Und ihr wisst, was passiert. Elia betet und es regnet tatsächlich nach 3,5 Jahren. Und das ganze Volk kehrt zurück zur Anbetung des Gottes Israels, zu Jahwe. Das ist Grund für die Dinge, die Gott also hier macht, auch mit uns und mit allen Ländern der Welt. Er will, dass die Menschen zurückkehren zu ihm, zu einer Verantwortungsethik. Aber manche wollen das nicht und dann entzieht er halt seinen Segen. Also man muss zur Kenntnis nehmen, dass er das macht. Aber wenn du und ich uns Gott zuwenden und ihn bitten, dann hört Gott uns. Sein Ohr ist auf unser Schreien gerichtet. Wir sind seine Kinder, wir sind in Christus. Wenn Jesus uns anschaut, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus in uns. Dann sieht er nicht dich, sondern dann sieht er Jesus. Und Jesus hat Vorteile bei ihm. Jesus ist der Hohepriester der Menschheit, er hört ihn. So, du kannst also durchaus im Gebet eingreifen. Und für was beten wir? Bitte den Herrn um Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die die Herzen der Menschen erreichen, dass sie das Herz der Menschen zurückführen zu Jesus, zur Anbetung Gottes. Amen. Wenn das nämlich passiert, schau, dann nimmt der Salzgehalt im Volk zu. Und wenn Salz der Erde und Licht der Welt groß genug ist, weißt du, was dann passiert? Dann setzt sich der Segen durch. Und dann wird es wieder gut, dann geht es wieder aufwärts. Es war eine von Gott verurteilte, zum Untergang verurteilte Stadt in der Bibel, die beinahe gerettet wurde, und zwar Sodom. Sodom weiß nicht, dass Untergang über Sodom beschlossen ist. Die gehen einfach ihrem Tagewerk nach. Aber droben auf den Hügeln, da steht ein Mann, Abraham, mit Gott zusammen. Und Abraham betet für die sündige Stadt. Er sagt, Herr, wenn 50 Gerechte, wenn 40, 30, 20, wenn 10 Gerechte in der Stadt wären, Herr, dann verschone die Stadt doch, um dieser Gerechten willen, um deiner Kinder willen. Und der Herr sagt, mache ich, wenn ich so viele finde. Der Herr hat allerdings dem Abraham nicht gesagt, du, es gibt keine 10 dort. Die Initiative lag ausschließlich bei Abraham. Merkt ihr das? Gott sagt nicht alles, was er weiß, den Leuten. Manchmal kommt es auf deine Initiative drauf an. Aber es gab ja nicht einmal 5. Es gab zum Schluss, wenn man alle zusammenzählt, 3. Und von den 3 haben auch 2 nichts getaucht, die Töchter von Lot. Einer, ein einziger, den hat man als Gerechten gelten lassen können. Das war Lot in der ganzen Stadt. Auch seine Frau ist verloren gegangen. Lot hat in diesen ganzen Jahren, in denen er in Sodom war, keinen einzigen Menschen zu Gott geführt. Er hat keinen zur Gerechtigkeit in Christus geführt, also im Herrn seiner Zeit. Ist nicht passiert. Warum? Der Herr war nicht so wichtig für ihn. Business war wichtig. Aber ich sage dir mal eins, es kommt die Zeit, wo es Business nicht mehr so wichtig ist. Wo vielleicht deine Fahrkarte mit dem Bus ja 100.000 Euro kostet. Alle solche Sachen sind passiert. Vor 100 Jahren erst bei uns hier in Deutschland. 1923. Also in der großen Inflation seiner Zeit. Was ich sagen will, ist, du kannst dich auf die Welt hier und auf die Politik und so weiter nicht verlassen. Du musst dich auf einen verlassen. Wer hat Lot gerettet? Sein Geld? Sein Geschäftssinn? Sein Riecher für Business? Nein, der Herr. Der kam in seiner Barmherzigkeit und hat ihn gerettet. Aber nochmal zurück jetzt da zu unserem Abraham. Abraham und Gott stehen weit weg und die Menschen von Sodom wissen nichts über Abraham, der für sie beten tut. Hätte Abraham weiter gebetet, dann wäre Sodom gerettet worden. Herr, wenn ein Gerechter drinnen ist, lässt er die Stadt dann stehen? Dann hätte Gott vielleicht Prediger gebracht in die Stadt umgekehrt hätten, zur Buße geführt hätten, zur Umkehr geführt hätten. Aber es war keiner da und es hat er auch nicht gemacht. Jesus sagt später was Wichtiges, das wir uns zu Gemüte führen müssen, das uns im Gebet anleitet. Er sagt, wenn die Wunder, die in Chorazin, in Bethsaida, in Kapernaum passiert sind, in Sodom passiert wären, es würde stehen bis zum heutigen Tag. Bedeutet, Sodom wäre erreichbar gewesen durch vollmächtige Verkündigung und durch Wunder Gottes. Genauso wie Ninive seinerzeit erreichbar war durch die Verkündigung von Jona. Wir wissen nicht, wie alles bereits offen ist. Was wir also beten müssen, ist, dass der Herr uns Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer ins Land hinausschickt, die die Herzen der Menschen erreichen, die auch die Regierung erreichen können und eine Umkehr herbeiführen können. Dass das, was nötig ist, im Land passiert, damit es nicht untergeht. Egal, wie jetzt da gewählt wird. Sind wir uns da einig? Habt ihr das verstanden? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich leite dich ein wenig an, wie du beten kannst. Das sind die Dinge, für die du bitten musst. Ja, natürlich, bete um Weisheit und misch dich ein. In Jeremia Kapitel 29, Vers 7, da heißt es, sucht den Frieden der Stadt, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Er sprach damals von Babylon. Sucht den Frieden der Stadt, bedeutet, mischt euch ein. Mischt euch ein, lasst eure Stimme gehört werden, mach ruhig, was weiß ich, Gemeinderat und was weiß ich was alles. Ja, lasst euch ruhig aufstellen auf irgendwelche Listen, lasst dich wählen und bring dich dann ein, such den Frieden der Stadt. Was suchst du? Deinen Vorteil, Privilegien, oder? Nein, den Frieden der Stadt, das Wort ist Shalom. Such den Frieden der Stadt bedeutet das Wohlbefinden der Stadt, das Gute der Stadt, den Wohlstand der Stadt, ist alles in diesem Wort Shalom mit dabei. Das magst du dann. Aber du dürfst dich da ruhig einmischen. Gott hat da nichts dagegen, sondern im Gegenteil. Das findet er gut. Amen. Wir halten auf jeden Fall eines fest. Wichtiger als die Wahlen ist es, dass du beten tust für die Regierung. Und du musst dir deiner Macht und Vollmacht im Gebet bewusst sein. Gott wird wirklich die Welt ändern. Sachen bewegen sich. Und plötzlich stehst du da und kannst es nicht fassen, dass es so gut ist, dass sich so viel bewegt. Aber es hängt von deinem Gebet ab. Okay, Amen. Und falls du Jesus noch nicht in deinem Leben hast überhaupt, dann ist sowieso egal, wer an die Macht kommt, denn du brauchst Jesus in erster Linie. Amen, okay. Also wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann ermutige ich dich, biete jetzt mit, lade ihn ein in dein Leben und dann ist schon mal der richtige Geist in deinem Herzen vorhanden. Amen. Wir beten alle miteinander. Lass uns die Augen zumachen und wir sagen, Vater Gott, vergib mir meine Sünden. Und Herr Jesus, komm in mein Herz, mach mich neu. Amen. Gottes Segen.